ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Willkommen aus Châteauroux und wir müssen gleich vorne mit der Tür ins Haus fallen. Wir nehmen diesen Podcast jetzt zum zweiten Mal auf heute. Es gab ein paar technische Probleme und die Crew, mit der wir das eigentlich aufgenommen hatten, ist nicht mehr vollzählig. Deswegen sind wir jetzt in Anführungsstrichen nur noch zu dritt. Michael Ostermann ist hier von Sportschau.de. Hallo Michael.
Hallo Moritz.
Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo.
Ja, und ich, Moritz Kasselet, in Châteauroux nach einem Tag, der mit einem Sprint zu Ende gegangen ist. Damit war zu rechnen, aber mit all dem, was vorher passiert ist, konnte keiner rechnen und hat auch keiner gerechnet. Michael, haben die sich im Zweifel ein bisschen verschätzt da hinten? Also um das kurz zu erklären, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, Mathieu van der Poel ist vorne weggefahren mit seinem Teamkollegen Jonas Rickert. Und die beiden hatten zwischendurch mehr als 5 Minuten Vorsprung und van der Poel ist erst auf dem letzten Kilometer eingeholt worden. Und man hatte zwischendurch das Gefühl, na, haben sie vielleicht nicht so richtig eingeschätzt. Wie ging es dir?
Ja, also das Gefühl konnte man haben. Ich war auch überrascht, dass sie am Anfang den locker mal 5,5 Minuten gegeben haben, beziehungsweise so locker war das gar nicht, aber sie haben halt das scheinbar unterschätzt. Und es gab wohl auch aus den Teamfahrzeugen dann so, naja, warten wir, die wollen nur bis zum Zwischensprint. Aber das war nicht so, die haben das voll durchgezogen und Rickard ist dann, weiß gar nicht, wie viel Kilometer vor dem Ziel rausgegangen und dann hat's van der Poel noch alleine versucht und 700 Meter haben am Ende gefehlt. Dann kam das Feld halt doch dran und ich glaube, was ihnen eigentlich, also den beiden vorne, dann sozusagen nicht in die Karten gespielt hat, war der Wind und die Windkante zwischendurch, die da irgendwie entstanden ist. Und da hat das Feld mal richtig draufgedrückt, dann ging es ganz schnell 1,5 Minuten runter von dem 5,5 Minuten Vorsprung und plötzlich waren es nur noch 3,5 und dann war es eben am Ende, dann haben sie nochmal so 12, 15 Kilometer vom Ziel nochmal so 1,5 Minuten wieder gekriegt, weil es dann doch nochmal langsamer wurde hinten und das war wirklich ein Wabonspiel für das Feld. Und Rickard wurde hinterher, der ist als kämpferischer Fahrer ausgezeichnet worden. Ich nehme an, weil van der Poel keine Lust hatte, das Szenario auf der Siegerehrung noch zu durchlaufen.
Du hast ja zwischendurch gesagt, so, also nimm bitte den anderen an.
Ja, irgendwie ja, so. Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Diese ganzen Interviews und der war komplett, wir haben ja oft schon beschrieben, wie Mathieu van der Poel sich auspumpt, wie er da sitzt an der Bande. Und das war ja heute, was du jetzt noch nicht ins Feld geführt hast, das war die zweitschnellste Etappe aller Zeiten. 50,013 km/h, 0,3 schneller waren wir mal 1999 mit Mario Cipollini und ganz viel Rückenwind. Und wenn man sich immer mal vor Augen führt, diese beiden hatten ja 5,5 Minuten Vorsprung und sie haben Tempo 50. Das ist ja ihr Tempo gewesen. Dann mussten die hinten ja 51 fahren, um die dann wieder einzuholen. Und entsprechend stressig war das und entsprechend hatte dann am Ende auch Mathieu van der Poel richtig Pech, dass der Wind von der Seite kam und nicht nur die Sprintermannschaften hinterher fuhren, sondern auch noch die richtig Guten in der Gesamtwertung. Vingegaards Crew, Tadej Pogacar gondelte immer da vorne mit rum, mit Helfern und natürlich auch Remco Evenepoel, wobei da ist ja auch Temelier, der spätere Etappensieger mit in der Mannschaft. Sonst glaube ich, fast hätte es gereicht.
Ja, Tim Merlier hat gewonnen, der Europameister vor Jonathan Milan, dem Mann im grünen Trikot. Und ich hatte bei den Bussen auch mit Rolf Aldag gesprochen und der sagte schon so, ja, ich glaube auch, dass es manch einer falsch eingeschätzt hat, aber es ist dann immer so ein schmaler Grat. Wie viel investierst du auch mit deinen Helfern? Wir haben ja im Finale auch heute gesehen, viele waren dann wirklich verschlissen bei dieser Hitze, das Tempo zu machen. Also richtige Sprintzüge gab es dann auch nicht mehr. Das ist immer so ein ganz schmaler Grat, auf dem sich die Sprinterteams bewegen. Wollen wir das jetzt wirklich machen mit diesem hohen Tempo oder nicht, ne?
Ja, absolut. Und das war dann auch ein ziemlich chaotischer Sprint, weil die Teams eben, also Anfahrer von Milan, Consonni, Simone Consonni, war schon 5-6 Kilometer vorne vor dem Ziel vorne im Wind, weil sie eben van der Poel noch einholen mussten. Und da hat er alle Helfer verschlissen und dementsprechend gab es auch keinen Sprintzug mehr. Das musste er dann alleine regeln. Und dementsprechend chaotisch war dann auch der Sprint und Merlier, der einfach mehr Kräfte schonen konnte, weil Milan auch viel vorne im Wind war, um eben halt auch diese Windkante zu vermeiden und da hat er schon unheimlich viel Körner gelassen und dementsprechend war er dann im Sprint nicht mehr schnell genug, um Merlier noch abzufangen und Pascal Ackermann, dessen Team eigentlich ganz gut im Bilde war im Finale dann, der ist einfach dann auch, hat ein bisschen die Orientierung verloren, hatte man so den Eindruck und war dann auch zu früh im Wind, ist zu früh angetreten und hatte seine Höchstgeschwindigkeit schon deutlich vor dem Ziel erreicht und ist am Ende 12. geworden, Phil Bauer 7. Der keinen Zug hat, der muss irgendwie seinen Weg eh weitgehend alleine finden. Und Pascal Ackermann, der ja sonst immer so strahlend ist, egal wie das Rennen ausgegangen ist, hat diesmal keine Miene verzogen, hat nur mit dem Kopf geschüttelt, wollte nichts sagen. Also der war schwer frustriert nach diesem Tag.
Ja, Phil Bauhaus hat mit uns gesprochen über das Erlebnis Tour de France.
Ich meine, es ist jetzt meine dritte Tour. Ich kann jetzt nur aus den letzten zwei Jahren berichten, aber ich bin ja jedes Mal doch da ein bisschen erschrocken, wie schnell das immer ist. Ich komme eigentlich jedes Jahr in Topform hier an, aber gut, so geht es wahrscheinlich auch allen anderen 180-Fahrern. Aber ja, am Ende reicht es nur, um Anschlag zu sprinten und dann an den Bergetappen Anschlag im Gruppetto zu überleben.
Ja, Gruppetto könnte morgen vielleicht ein Thema sein, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Übrigens hatte dieses hohe Tempo auch organisatorische Folgen. Also die Werbekarawane ist, glaube ich, erst eine Viertelstunde vor Zielsprint hier durch das Ziel gefahren. Die ist ja deutlich früher da normalerweise. Mein Eindruck, Michael, du warst ja auch hinten bei den Bussen, war auch, dass gar nicht alle Busse rechtzeitig hier waren heute. Also das hat alle so ein bisschen überrascht, dieses hohe Tempo.
Genau, also der Bus von Israel Premier Tech war nicht zu sehen und die Fahrer fuhren auch rauf und runter und haben den gesucht, aber da stand nur so ein kleines Büsschen und auch Ineos, glaube ich, hat es nicht geschafft rechtzeitig und ich stand quasi an einer Stelle, wo es gibt ja eine Umleitung ums Ziel, wo die Begleitfahrzeuge der Teams dann langfahren müssen. Die fahren dann quasi hier hinter unserer.
Wir übrigens auch. Also die Pressefahrzeuge müssen auch vor ein paar hundert Meter vom Ziel links abbiegen.
Genau, die Karawane fährt über die Ziellinie, aber die Begleitfahrzeuge müssen halt außen rum. Und die trafen sich dann da auch zum Teil. Und da war riesen Hektik. Und man sah immer auf der großen Leinwand sind jetzt noch 12 Kilometer. Und es waren immer noch Fahrzeuge da im Weg. Und es war mit Trillerpfeifen und hier hin und nicht anhalten, weil da sind immer noch Gäste dabei, die dann da aussteigen wollen, damit sie auch die Siegerehrung sehen können. Die sitzen in der Werbekarawane dann irgendwie den ganzen Tag mit auf diesem Sponsorenwagen, wollen dann aussteigen, um dann hinter der Bühne noch zu sein oder hinter dem Podium noch zu sein. Da war ein Riesentheater und haben es gerade noch rechtzeitig hingekriegt, das alles so aufzuräumen, dass dann, wenn die ja, und es war jetzt dann am Ende ein Sprint, und wenn die da mit 70, 80 dann da durch die Ziellinie rauschen und da brauchen die schon richtig, richtig lange Auslauf und wenn da noch Fahrzeuge im Weg stehen, dann kann das katastrophal enden. Also insofern war da große Hektik hinter der Ziellinie.
Ja, war irgendwie nicht mehr zu rechnen heute, dass es so schnell geht. Wir haben noch ein paar Randgeschichten heute gehabt. Einmal Georg Zimmermann schwer gestürzt. Wir hoffen, dass es ihm so gut geht, dass er weiterfahren kann. Morgen wäre eigentlich seine Etappe.
Ja, da geht es ja wirklich nur noch ums Weiterfahren und ums Ankommen. In der Mannschaft steckt wirklich der Wurm. Louis Barré schwer gestürzt auf dem Weg Richtung Mürde-Bretagne. Dann einen Tag später Jonas Rutsch gestürzt, hat definitiv Schmerzen an der Schulter und ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Bei Georg Zimmermann, diese Hautabschürfungen sind so großflächig auf dem linken Oberschenkel, der wird eine ganz schlechte Nacht haben und dann kommt eine der schwersten Etappen überhaupt. Ganz schwer, ob er sich da durchkämpft. Er kommt definitiv in eine Heldenrolle, wenn er das schaffen will. Und der Kapitän für die Sprints, Benjamin Girmay, hatte sich am Beginn mal am Knie angeschlagen und fährt auch nicht ernsthaft um die Siege hier mit. Also das ist so bitter, gerade für so eine Mannschaft mit so guter Ausgangsposition, dass das hier komplett an denen vorbeiläuft.
Ja, und es ist noch ein prominenter Fahrer heute ausgestiegen. Also nicht Zimmermann ist ja noch dabei. Joao Almeida musste dann tatsächlich aufgeben nach seinem schweren Sturz kurz vor der Zielankunft auf der Mühe oder an der Mühe de Bretagne. Ganz wichtiger Helfer für Tadej Pogacar, der dazu natürlich was gesagt hat.
We will see. It was a luxury to have him in the GC battle as well. He could also do a great result here, I believe, in the Tour for himself. Yeah, for sure he would be a big help in the mountains. Morally, physically, everything, but now we have to reassess a little bit and I think, we will manage and we will keep fighting with seven and we will try to win this Tour also for Joao.
Ja, Holger, wir haben in den letzten Tagen schon mal ein bisschen drüber spekuliert. Was könnte der Ausfall von Almeida bedeuten? Jetzt haben wir es. Er ist nicht mehr dabei. Was hat das für Folgen?
Das ist der wichtigste Berghelfer. Schauen wir uns das Klassement vom vergangenen Jahr an. Gesamtvierter hinter den großen Dreien, hinter Pogacar, Vingegaard und Evenepoel. Er hat in diesem Jahr drei Rundfahrten gewonnen, darunter die Tour de Suisse, direkt vor der Tour de France. Damit wissen wir, wie er eigentlich in Form war. Und dann fehlt so ein Mann. Sie haben natürlich gute Kletterer noch mit Marc Soler, der aber auch schon gestürzt ist hier. Sie haben Yates dabei und Nils Bullitt kann ja auch klettern. Haben wir vorhin ja am Tourmalet gesehen. Nava ist noch dazu. Und nichtsdestotrotz fehlt halt einer. Und das könnte Konsequenzen haben. Wir haben ganz oft in den vergangenen Jahren bei diesen Soloritten von Tadej Pogacar erlebt, dass er hinterher gefragt wurde, sag mal, warum kam der Angriff so früh? Und er sagte, ja, die Taktik lief nicht so ganz optimal. Ich hatte dann bei Kilometer 20, 40 vom Ziel auch wirklich nur noch einen Helfer. Und deswegen habe ich mal gesagt, okay, dann fahre ich mal los. Das, dieser Zeitpunkt, dass er wenig Helfer hat, auch vielleicht durch Attacken seines Gegners und seiner Mannschaft, Jonas Vingegaards Crew, könnte also etwas früher kommen und könnte dazu führen, dass Tadej Pogacar hier noch offensiver fährt, als das überhaupt schon tut, weil er einfach diesen letzten Berghelfer nicht mehr hat. Und dann ist dieses übliche Szenario ja, Pogacar fährt weg bei einem Tagesrennen und wenn er weg ist, fährt der Rest um Platz 2. Das wird jetzt hier so nicht passieren, also noch haben einige die Möglichkeit, das auch zu gewinnen, aber es könnte die ganze Statik und Taktik so ein bisschen verändern.
Und wir erleben ja jetzt schon, Michael, dass Wismar wirklich arbeitet wie bekloppt, um versucht Stress reinzubringen, die Fahrer auch zu fordern. Also das ist immer Alarm, was diese Mannschaft da vorne macht. Das hat ja auch einen Hintergrund irgendwie.
Ja, das werden sie auch weiter versuchen, denke ich. Und sie haben jetzt natürlich die Option, weil Matteo Jorgensen natürlich in der Gesamtwertung auch noch gut platziert ist, den mal zu schicken, um irgendwie UAE, also um das Ziel wird sein, Pogacar zu isolieren. Ja, du sagst es, der kann Solo-Attacken machen. Aber wir haben das auch schon erlebt, dass Wismar so gut drauf war. Und Simon Yates ist auch noch da, der Giro-Sieger, der kommt möglicherweise auch noch wieder richtig in Form. Der ist zwar in der Gesamtwertung, spielt der keine Rolle, aber der kann natürlich am Berg auch richtig Druck machen. Und wenn sie das schaffen, und sie haben das vor ein paar Jahren, als Vingegaard gewann, am Galibier ja auch schon mal gemacht, da haben sie wirklich Pogacar komplett von seinem Team isoliert und dann haben sie wechselseitig attackiert und Pogacar ist jede Attacke mitgegangen und war am Ende fertig. Und auch das ist natürlich ein Szenario, also bei Wismar werden sie sich sagen, das ist jetzt keine schlechte Nachricht für uns, das gönnen sie ihm natürlich jetzt nicht, dem Almeida ist ja klar, dass der aussteigen muss, aber das ist jetzt keine schlechte Nachricht für sie, dass Pogacar da so einen wichtigen Helfer für die Berge verloren hat, weil, wie Holger es sagt, es wird sich, die Teamstatik bei UAE wird sich verändern, die werden anders agieren müssen, die werden früher andere Fahrer in den Wind schicken müssen, um zu arbeiten und um bei Pogacar zu sein. Und das eröffnet Wismar die Möglichkeit, ihn vielleicht früher zu isolieren. Und dann muss man sehen, ob das reicht und ob Pogacar dann eben Schwächen zeigt, die er bisher in den letzten Jahren nicht mehr gezeigt hat.
Andererseits, wenn es einer kann, ohne Helfer, dann Tadej Pogacar. Ja, normalerweise wäre morgen Ruhetag. Morgen ist Montag. Normalerweise erster Ruhetag, aber in diesem Jahr nicht, weil morgen ist auch französischer Nationalfeiertag. Heißt, die Franzosen sind natürlich ganz heiß, noch ein Spektakel zu liefern. Und das werden wir morgen, glaube ich, auch sehen. Und John Degenkolb, den ihr natürlich auch alle bestens kennt, der bei uns zu Gast war im Tourfunk Live in Frankfurt, leider verletzungsbedingt bei dieser Tour fehlt. Und er fehlt wirklich. Der hat sehr viel Mitgefühl mit all denen, die jetzt hier durch die Hitze rollen müssen.
Ja, es ist halt einfach dann nochmal ein Tag länger und ich kann mich an einige Austragungen von der Tour erinnern, wo ich auf Knien den ersten Ruhetag dahergefleht habe und mir den dahergesehnt habe. Und ja, das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen so gehen. Gerade wenn es eben nicht, wenn es so richtig steil oder lang berghoch geht, dann kann man sich halt auch abhängen lassen und kann man ins Gruppetto gehen. Aber bei so Etappen, wo es halt den ganzen Tag wellig ist, dann willst du halt nicht 80 Kilometer vom Ziel abgehängt werden. Wenn du weißt, okay, jetzt geht's 20 Kilometer berghoch, danach ist eine Abfahrt, da geht's im Tal entlang, da kannst du mit der Gruppe kreiseln. Aber wenn es permanent hoch, runter geht, die werden wirklich auf Knien in den ersten Ruhetag gehen. Könnt ihr Gift drauf nehmen.
Ja, also der Ruhetag in diesem Jahr, einen Tag später und dann kommt dieses Ding, was John Degenkolb gerade eben auch beschrieben hat. Es geht morgen wirklich, Holger, nur rauf und runter.
Ja, 4500 Höhenmeter, das ist eine veritable Alpen- und Pyrenäen-Etappe und das sind keine 170 Kilometer. Also wenn das eine 200-Kilometer-Etappe wäre, wären wir bei 5500 von der Schwierigkeit her. Da stehen 8 Bergwertungen offiziell auf dem Zettel, aber es ist eigentlich nie eben. Ganz am Beginn schon geht es direkt nach oben ohne großes Warmfahren sozusagen. 7 Bergwertungen allein von den 8 sind der zweiten Kategorie, das hat es noch nie gegeben, an einem Tag der Tour de France, das ist ein neuer Rekord. Und dazu muss man dann am Ende natürlich auch noch klettern können, denn ganz am Ende ist sogar eine kleine Bergankunft noch und die ist zwar nicht lang, 3 Kilometer, aber so steil, dass man sich vorstellen kann, dass das ähnlich endet wie voriges Jahr im Zentralmassiv, als am Ende nur noch Vingegaard und Pogacar vorn waren und Vingegaard ja da gewonnen hat, seine einzige Etappe.
Wir könnten morgen aber auch theoretisch 2 Rennen sehen, einmal eins um den Tagessieg. Morgen ist Nationalfeiertag, ich glaube, es werden sehr viele Franzosen ihr Glück versuchen. Julien Alaphilippe ist sicher einer, den wir sehen werden morgen an der Spitze irgendwie. Also vielleicht schafft es eine Gruppe ins Ziel und dann gibt es aber in jedem Fall auch den Kampf um die Gesamtwertung. Ne? Also das hatten wir jetzt in den letzten Tagen auch schon, aber morgen ist die bisher schwerste Etappe und manche sagen auch eine der schwersten überhaupt bei dieser Tour, vielleicht sogar schwerer als die beispielsweise rauf zum Mont Ventoux.
Ja, das ist, also Holger hat es ja beschrieben, das ist wirklich eine brutale Kletterei da morgen. Und ja, es wäre ja den Mannschaften, die eigentlich nur auf Ausreißersiege setzen können, denen wäre es ja zu gönnen, dass das so zwei Rennen werden. Ich bin allerdings nicht so sicher, dass die großen Teams das zulassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Wismar und UAE versuchen werden, da auch um den Etappensieg mitzufahren, weil sie wahrscheinlich früh schon einfach Tempo machen wollen. Wie gesagt, wir haben auch die taktischen Optionen beschrieben. Kann gut sein, dass da morgen schon die versuchen, sich da gegenseitig, ja, bekriegen ist ein blödes Wort,
aber zu bekämpfen. Schwer zu machen.
Das Leben schwer zu machen, genau. Sehr schön, danke Holger. Und das ist dann keine gute Nachricht für Ausreißer.
Ja. Wir warten das ab. Morgen wird's spektakulär. Ihr seid live dabei mit uns im Ersten ab 14.10 Uhr, auch im Stream auf sportschau.de. Da findet ihr überhaupt ganz viele tolle Texte von Michael Ostermann und auch Videos und Fotos. Den Tourfunk gibt's morgen natürlich auch wieder. Ein letztes Mal jetzt reden wir über den Giro der Frauen. Holger, Longo Borghini hat das Maglia Rosa gewonnen. Genau. Aber sie ist nicht die einzige Gewinnerin heute.
Weil Liane Lippert auch noch eine zweite Etappe gewinnen konnte auf dem WM-Kurs, zumindest in Teilen, WM-Kurs von 2020 mit dem Zielstrich auf dem Autodromo Ferrari in Imola. Und ja, zwei Etappensiege bei einer Rundfahrt hat sie bisher auch noch nicht geschafft. Ist ja auch ganz oft vierte, fünfte bei Weltmeisterschaften geworden, auch damals in Imola. Antonia Niedermayer fünfte in der Gesamtwertung, das ist auch noch toll. Elisa Longo Borghini ist zum zweiten Mal hintereinander Giro-Siegerin, das muss man definitiv respektieren und damit krönt sie eine Riesenwoche von UAE, denn sie fährt für UAE und die Österreich-Rundfahrt haben sie auch gewonnen mit Isaac del Toro und hier Pogacar.
Ja.
In Gelb.
Und darüber reden wir morgen wieder. Nach jeder Etappe sprechen wir. Morgen klappt die Aufnahme hoffentlich beim ersten Mal auch. Aber es war trotzdem ganz gut, glaube ich, heute. Und ich entlasse euch noch mit einer Info und dann könnt ihr was mit anfangen, was ihr wollt. Tadej Pogacar hat genauso viele Silben wie Quantanamera. Viel Spaß.
Ja, super. Das ist, vielen Dank,
Moritz, ich denke für jetzt diese den ganzen Abend drüber nach. Wissen.
Ja. Bis morgen. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.